Zukunft gestalten. Ein Podcast, in dem es darum geht, wie Ideen groß werden und wie aus Problemen im Alltag von heute Produkte von morgen entstehen.
Heute geht es bei Zukunft gestalten um Engagement. Man kennt das vielleicht, wenn irgendwo eine Katastrophe war, dann packen sehr viele Menschen mit an. Oder auch so im Alltag engagieren sich Menschen ehrenamtlich durch Dinge, die sie tun, durch Sachen, die sie spenden. Das alles ist möglich und auch Design kann sich engagieren. Wie würde das eigentlich aussehen? Das hat sich Katja Kremser in ihrer Masterarbeit gefragt und heute ist Katja bei uns, um uns davon ein bisschen zu berichten. Hallo Katja, schön, dass du heute bei uns bist.
Hi, danke schön.
Ja, erzähl uns noch mal ein bisschen was. Wie bist du überhaupt auf das Thema Ehrenamt, Engagement gekommen?
Die Inspiration kam aus unserem Semesterprojekt im Studiengang Strategische Produkt- und Innovationsentwicklung. Das hieß Design for Good und da ging es darum, wie man mit Design Gutes tun kann oder wie Design Gutes tun kann. Und wir haben eine Plattform entwickelt, um Menschen zu gemeinnützigen Projekten zusammenzubringen. Und als das Projekt zu Ende war, hat es mich irgendwie nicht losgelassen und habe dann weiter recherchiert und bin dann nochmal tiefer reingegangen und habe festgestellt, das Problem liegt nicht nur darin, Menschen zusammenzubringen, sondern es wird eigentlich erst richtig spannend und kompliziert, wenn es dann darum geht, die Menschen zu organisieren, um sie bestmöglich in so einem gemeinnützigen Projekt zusammenarbeiten zu lassen.
Das heißt, in diesem Semesterprojekt habt ihr eine Art Matchmaking-Plattform entwickelt und dann hast du da sozusagen den Faden wieder aufgenommen.
Genau, und ich habe dann ein Prozessmodell entwickelt, was mit dieser Plattform funktionieren würde, aber auch unabhängig davon.
Hast du eine Idee, warum dich das Thema nicht losgelassen hat?
Ja, ich habe selbst angefangen, in einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten, wo es darum ging, DesignerInnen aus Deutschland zusammen mit HandwerkerInnen und KünstlerInnen aus dem Senegal zusammenzubringen und sie an Upcycling-Projekten gemeinsam arbeiten zu lassen und eben Kompetenzen auszutauschen und sich gegenseitig zu ergänzen und voneinander zu lernen. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, dass so ein Prozess der Zusammenarbeit gut organisiert ist. Und habe gemerkt, dass da noch viel Luft nach oben ist, damit Menschen, die sich eben in ihrer Freizeit engagieren wollen, das auch bestmöglich tun können, ohne ihre Zeit zu verschwenden.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schöne Gratwanderung ist, gerade so bei intrinsisch motivierter Arbeit. Ich mache das freiwillig. Wenn man Leute dann in einen Prozess packt, der ja eher zwanghaft ist sozusagen, jetzt musst du aber das machen und dann machst du bitte das, dass das gar nicht so einfach ist. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Vielleicht erzählst du uns erstmal was über die Recherche.
Ich habe mir angeschaut, welche Design- und Innovationsprozesse es schon gibt. Viele kannte ich natürlich auch schon aus dem Designstudium, aber ich habe mir nochmal angeschaut, was gibt es so für Prozessmodelle, um Innovationen zu entwickeln, um in interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten. Und habe da erstmal super viel gelesen und dann natürlich auch geguckt, wer das eigentlich schon macht und wer im gemeinnützigen Bereich auch schon solche Prozesse nutzt und bin da tatsächlich ganz zufällig auf einen Verein aus Wuppertal gestoßen, das Zentrum für gute Taten.
Und klingt gut. Was machen die genau?
Das ist ein gemeinnütziger Verein, der vermittelt Freiwillige aus Wuppertal und der Region an Vereine und Projekte, wo eben Hilfe gebraucht wird. Und die haben so eine Art Innovationsprozess. Die bringen Menschen für bestimmte Projekte, bringen sie verschiedene Menschen von der Stadt, aus verschiedenen Vereinen zusammen an einen runden Tisch und kreieren dort gemeinsam dann Lösungen für die Problemstellungen. Zum Beispiel haben die Fahrradgaragen in Wuppertal ermöglicht.
Und jetzt bist du losgegangen und hast mit denen erarbeitet, wie man DesignerInnen in diesen Prozess einbinden könnte?
Genau, ich bin der Überzeugung, dass DesignerInnen als eigentlich die ProblemlösungsexpertInnen super dafür qualifiziert sind, in solchen Projekten mitzuwirken. Und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, einen Prozess zu entwickeln, in dem das möglich ist und in dem die Stärken von DesignerInnen und die des Designprozesses genutzt und eingebracht werden können.
Cool, verstehe. Was war dein erster Schritt?
Ich habe als erstes viele Interviews geführt. Ich habe mit Menschen vom Zentrum für gute Taten gesprochen. Ich habe zum Beispiel mit Joanna Breidenbach gesprochen, die Gründerin von betterplace.org und nebenan.de, die sich viel im Bereich von gemeinnütziger Arbeit einsetzen und sie hat da viel Erfahrung. Und sie und die Menschen vom Zentrum für gute Taten konnten mir ganz gut schildern, was so die Probleme sind, wenn man Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt, um sie an gemeinnützigen Projekten arbeiten zu lassen.
Jetzt könnte man sich ja aber denken, alle wollen ja eigentlich das Gleiche, alle meinen es gut, da gibt es doch gar keine Probleme, oder?
Ja, auf jeden Fall. Klar, alle sind motiviert und alle wollen was Gutes tun und trotzdem ist es manchmal kompliziert, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, das Briefing manchmal nicht ganz klar ist, man nicht weiß, auf welches Ziel man hinarbeitet, dann kommt es schon öfter mal zu Missverständnissen und dazu, dass Erwartungen unerfüllt bleiben.
Ach so, von wegen, wenn du einen kleinen Finger reichst, dann nimm doch die ganze Hand irgendwie. So, wie viel kann ich erwarten? Oder auch, wie viel darf ich hier eigentlich mich gestalterisch einbringen?
Ja, genau. Ich habe festgestellt, dass es super wichtig ist, das vorher zu besprechen. Wer will eigentlich was beisteuern und wie viel seiner Zeit dafür freigeben?
Was wären weitere Missverständnisse, die da irgendwie auftauchen?
Ganz oft kommt es dazu, dass sich die freiwillig Mitarbeitenden nicht wertgeschätzt fühlen, dass sie nicht lange genug in den Prozess eingebunden werden und vielleicht am Ende gar nicht mitbekommen, was dann aus ihrer Arbeit geworden ist.
Oder auch andersrum könnte ich mir vorstellen, dass man so ein Not-Invented-Here-Thema kriegt irgendwie. Also ne, jetzt kommt da jemand von extern und sagt uns, wie wir es machen sollten und das können wir doch eigentlich selber.
Oft ist es natürlich ein Zeitproblem. Menschen, die sich freiwillig engagieren, haben meistens nebenbei noch einen Vollzeitjob, haben nicht unbegrenzt Zeit, arbeiten oft nur in den Abendstunden oder am Wochenende an gemeinnützigen Projekten. Also das ist schon mal ein Problem, da die Menschen alle gleichzeitig zusammenzubringen und natürlich auch, wer wie viel seiner Zeit einbringen möchte und wer welche Kompetenzen eigentlich hat und welche davon er oder sie bestenfalls beisteuern möchte und kann.
Gibt es auch Situationen, die andersrum sind, also zu viel des Guten, zu viel designerische Unterstützung dann in Anführungsstrichen?
Gerade bei Menschen, die aus dem Kreativbereich kommen, kann das natürlich passieren, dass die super coole und offene Ideen haben, die aber in der Realität schwierig umzusetzen sind. Also da muss man einen Mittelweg finden.
Oder so, ne, dass man sich auf einmal als gemeinnützige Organisation fremdbestimmt fühlt. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Risiko.
Was würdest du sagen oder was hast du rausgefunden? Welche Potenziale stecken da drin?
Ich habe festgestellt, dass es zwar eine Art Leitfaden braucht, aber der darf nicht zu streng sein. Natürlich macht es keinen Sinn, sich da gedrängt zu fühlen, zu strikte Deadlines zu haben, sondern es soll am Ende ja auch immer noch Spaß machen. Und das ist aber was wir aus dem Design-Thinking-Prozess eigentlich ganz gut kennen. So, es gibt einen groben Leitfaden, jede Phase ist aber iterativ. Das heißt, man kann immer wieder zurückgehen, man kann eine Phase überspringen oder nochmal zurück zu einer anderen gehen. Und das ist was ich mir auf jeden Fall abgeschaut habe und ein Riesenpotenzial war.
Gibt es noch andere Potenziale, die wir wissen sollten?
Ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall die Wertschätzung. Es kann nicht oft genug gesagt werden, wie wertvoll das ist, wenn Menschen sich in ihrer Freizeit engagieren und wie großartig das ist.
Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hattest du schon eine ganze Menge von Dingen im Kopf, die das, was du da entwickeln wolltest, eigentlich leisten können muss.
Genau, zum Beispiel müssen die Menschen, die miteinander zusammenarbeiten, sich ganz gut kennenlernen und darüber aufgeklärt werden, was eigentlich die jeweils andere Seite macht und kann. Und einerseits was über sich selbst lernen können, aber andererseits natürlich auch über die Zusammenarbeit mit anderen, über verschiedene Fachbereiche, über Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und sich auch ein berufliches Netzwerk vielleicht aufbauen und erweitern.
Gibt es auch Klärungsbedarf, was Design überhaupt ist? Als Nicht-Designerin weiß man das vielleicht gar nicht so genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Menschen gar nicht wissen, was Design ist und was DesignerInnen eigentlich so machen. Viele denken, wir machen einfach nur schöne Produkte. Aber was da alles hintersteckt, das wissen die meisten gar nicht. Und wie viel Problemlösungskompetenz DesignerInnen haben, wie kreativ sie denken können und verschiedene Menschen miteinander verbinden können.
Jetzt denke ich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wahrscheinlich hat der ein oder andere schon ein Fragezeichen im Kopf. Wie sieht das denn jetzt aus? Was hast du denn jetzt gestaltet?
Also, wenn man so ein gemeinnütziges Projekt startet, dann kann man sich das vorstellen wie eine Reise. Also, die Menschen starten irgendwo und wollen irgendwo hin, aber wie sie da hinkommen, wissen sie noch nicht so genau. Und dafür habe ich einen Prozessleitfaden entwickelt, der ist vergleichbar mit einem Reiseführer. Er kann dir Orientierung bieten, wenn du möchtest. Er kann dir verschiedene Routen vorschlagen und vielleicht das ein oder andere schöne Restaurant, die schöne Sehenswürdigkeit, die du besuchen kannst, aber nicht musst. Und ungefähr so funktioniert mein Leitfaden, den ich entwickelt habe, mit dem Namen Ein gutes Projekt.
Das ist ein super Bild, weil man sich ja auf Reisen auch oft ein Stück selbst besser kennenlernt.
Genau, man lernt neue Menschen kennen, sammelt neue Erfahrungen und geht am Ende meistens schlauer raus, als man reingegangen ist.
Wenn ich jetzt ein Projekt habe, ein gemeinnütziges, wie würde ich das benutzen, was du gemacht hast?
Ich habe das Ganze basierend auf einer Website aufgebaut. Die ist frei zugänglich unter www.eingutesprojekt.de. Und dort findet man eben diesen Leitfaden und ganz viele verschiedene Arbeitsvorlagen. Man kann sich dort durch den Prozess klicken, den ich entwickelt habe. Der besteht aus 3 verschiedenen Phasen. Und in jeder Phase werden einem verschiedene Hilfsmittel an die Hand gegeben.
Dann nimm uns doch jetzt mal an die Hand sozusagen. Wir sind das Wuppertaler Zentrum für gute Taten. Was ist Schritt 1?
Das Zentrum für gute Taten stand vor der Challenge, dass sie neue Mitglieder suchen. Das geht ganz vielen Vereinen in Deutschland so, die veralten so ein bisschen und wünschen sich jungen Nachwuchs.
Und Schritt 1 war, das zu erkennen als Challenge, um die es geht sozusagen.
Genau, Schritt 1 ist, ein gutes Briefing zu verfassen, in dem die Challenge genau erklärt wird und genau definiert wird, was dafür gebraucht wird, wer dafür gebraucht wird und was passieren soll.
Okay, verstehe. Schritt 2?
Es geht dann in den ersten Sprint des Prozesses. Das ist die Phase der Exploration. Die kennt man aus dem Designprozess. Da geht es darum, ein Problem oder eine Herausforderung erstmal zu verstehen und zu beobachten, was da passiert, was es vielleicht für Lösungen und Potenziale geben könnte.
Verstehe. Nachdem das geschehen ist, was passiert dann?
Nach jedem dieser Sprints kommt das Projektteam wieder zusammen und teilt die Erkenntnisse miteinander. Denn in den Sprints arbeiten die Menschen nicht unbedingt alle zusammen. Jeder hat ja irgendwie seinen Vollzeitjob, macht es vielleicht in seiner Freizeit oder nur am Wochenende. Und deshalb arbeiten nicht alle immer gleichzeitig. Und deshalb gibt es eben verschiedene fixe Termine in Form von Workshops. Und jetzt kommt das Team zum zweiten Workshop zusammen, teilt die Erkenntnisse miteinander und macht sich bereit für die nächste Phase, wenn sie schon bereit dafür ist. Wenn nicht, geht sie nochmal zurück in den ersten Sprint.
Es lässt also viel asynchrones Arbeiten zu sozusagen. Es gibt fixe Treffen und dann bringen wir uns alle gegenseitig auf den neuesten Stand und entscheiden dann, okay, wir könnten jetzt in die nächste Phase gehen. Welche wäre das?
Genau, das wäre der zweite Sprint, die Phase der Konzeption. Da geht es dann darum, Ideen und Lösungen zu entwickeln.
Auch das nehme ich mal an, dann trifft man sich nach etwas asynchronem Arbeiten wieder sozusagen. Und wenn das alle zufriedenstellt, dann geht's in die Realisierung.
Genau, die letzte Phase heißt Umsetzung. Da geht es dann darum, die entwickelten Ideen oder die eine Idee, für die man sich entschieden hat, zu testen und in die Realität umzusetzen. Es gibt für jede dieser Phasen am Ende Checklisten, in denen man abhaken kann, ob man seine Ziele erreicht hat.
Ja, für uns aus Designersicht ist das natürlich alles kein Hexenwerk, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich hilfreich ist, wenn man mit nicht designaffinen Menschen zusammenarbeitet. Ne, es gibt klare Schritte, es gibt auch klare Prinzipien, über was denken wir wann eigentlich nach, ne? Also wann ist Kritik angebracht, wann ist offenes, freies Denken genau richtig und so weiter und so fort. Das kann man sich runterladen, hast du gerade schon gesagt.
Genau, es gibt eine Website dafür. Ich habe die veröffentlicht und alles ist frei zugänglich. Man kann sich alle Vorlagen, die ich entwickelt habe, herunterladen oder sie auf einem digitalen Miro-Board zum Beispiel verwenden. Das war mir auch sehr wichtig, dass das Ganze sowohl digital als auch analog funktioniert. Viele, gerade ältere Vereine, sind noch nicht so digital unterwegs, aber wenn das möglich ist, dann ist es natürlich praktisch, auf einem digitalen Whiteboard zusammenzuarbeiten und dort alles zu sammeln.
Einmal rückblickend, was war für dich vielleicht eine große Überraschung, die du im Prozess erlebt hast?
Überrascht hat mich, dass es ja so viele Projekte gibt, in denen Menschen Gutes tun, in denen Menschen sich engagieren und dass es eben trotzdem noch nicht so richtige Leitfäden wenig Literatur dazu gibt, wenig digitale Angebote. Also das Projektmanagement im gemeinnützigen Bereich ist irgendwie in den 90ern stecken geblieben und seitdem hat sich da wenig getan und deshalb habe ich da den größten Handlungsbedarf gesehen. Da es eben im gemeinnützigen Bereich auch immer an Ressourcen fehlt. Es fehlt einerseits an Menschen und dann natürlich an Zeit und Geld. Und deshalb habe ich diese Lösung geschaffen, die kostenlos ist und den Menschen hoffentlich Erleichterung bietet und ihnen dabei hilft, ein gemeinnütziges Projekt zu managen.
Ja, ich glaube, deine Idee ist bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genau in den richtigen Ohren angekommen. Falls jemand Designerin ist oder eine gemeinnützige Organisation kennt, die Gestaltungsbedarf hat, ich glaube, du freust dich, wenn dein Tool auch wirklich benutzt wird, oder?
Auf jeden Fall. Und vor allem freue ich mich auch über Rückmeldungen, Erfahrungsberichte, einfach davon zu hören, wenn es jemand benutzt.
Liebe Katja, schön, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, dass du uns Einblicke in deine Masterarbeit gegeben hast.
Danke auch, es war mir eine Freude.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Zukunft gestalten, heute mit dem Thema Freiwilligenarbeit, Engagement und das mit Design im gemeinnützigen Kontext. Ein spannendes Thema, wir dürfen uns auf viele spannende weitere Themen freuen und hören uns dann in der Zukunft. Tschüss.
Zukunft gestalten ist eine Produktion des Studiengangs Industrial Design der Bergischen Universität Wuppertal. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.uwid.de, also UWID wie Uni Wuppertal Industrial Design und natürlich auch hier in den Shownotes.